Immer mehr Menschen in Deutschland bezahlen digital, sei es im Geschäft oder online. Wir zahlen mit Handy, mit Karte, mit PayPal, Klarna oder per Lastschrift. Jedes Mal hinterlassen wir eine Spur, Zahlungsdaten. Diese Zahlungsdaten sind nicht einfach nur Zahlenreihen. Sie sind Informationen darüber, wo wir sind, was wir kaufen, wann wir konsumieren. Kritiker sagen, Zahlungsdaten sind nicht sicher genug. Sie seien ein Einfallstor für Kommerzialisierung, Diskriminierung, Betrug. Befürworter derzeitiger Sicherheitsstandards dagegen betonen, ohne die Weggabe von gewissen Daten über unser Bezahlen erhalten wir alle weder den nötigen Schutz vor Missbrauch und Betrug, noch die Vorzüge eines komfortablen Onlinehandels und blockieren dabei Innovation. In dieser ersten Folge unserer Staffel Sicheres Geld im Netz reden wir erstmal nicht über Hacks, Cyberangriffe und dergleichen, sondern wir werfen zunächst einen Blick auf den alltäglichen Zahlungsverkehr als Datenverkehr. Wir fragen, was Zahlungsdaten sind, wer sie regulär sieht und sie wie nutzt und wo Sicherheitsprobleme liegen. Und damit herzlich willkommen im Digitalgelddickicht. Mein Name ist Caroline Marburger, ich bin Mitarbeiterin im Diskursprojekt EFIN und Demokratie am Zentrum Verantwortungsbewusste Digitalisierung, kurz CVD. Schön, dass Sie zu uns gefunden haben, denn wir denken, die Digitalisierung der Finanzwelt geht uns alle an. Meine Mitstreiterin Olivia Schäfer hat sich für uns mal umgehört, ob für Passanten in Darmstadt beim digitalen Bezahlen der Gedanke an die Sicherheit von Zahlungsdaten eine Rolle spielt.
Ja, im Prinzip immer, weil es ja faktisch undurchsichtig ist, wer alles darauf zugreifen kann, legal oder illegal. Stören tut mich da ja der Daten eventuell Missbrauch oder Verwaltung oder Statistiken darüber, wo ich aber keinen Einfluss drüber habe.
Ich dürfte mich generell weniger im Internet oder gar nicht im Internet aufhalten, weil die Daten werden so oder so abgegriffen.
Vielleicht macht man sich mal Gedanken, aber normalerweise kaufe ich einfach und dann denke ich nicht so viel drüber nach. Ja.
Es stört mich diese Datensammlung.
Also mir geht es hauptsächlich um die Sicherheit meiner Daten, dass nicht irgendjemand die abfängt und dann plötzlich in meinem Namen Bestellungen macht oder sonst irgendwas. Und das finde ich sehr unübersichtlich und schwierig zu verstehen, wie das abläuft.
Tatsächlich nein. Also ich gebe in so vielen Punkten oder an so vielen Stellen meine Daten preis, ob das Social Media ist oder sonst wo. Also keine Ahnung, meine Güte, nee. Nein, mache ich nicht. Nein, überhaupt nicht.
Man gewinnt den Eindruck, als hätten viele ein kritisches Bewusstsein, wenn es um die mögliche Preisgabe von Zahlungsdaten geht. Eine Ahnung, eine Befürchtung, aber auch keine klare Kenntnis. Sie monieren mangelnde Transparenz, im praktischen Umgang jedoch dominieren bei aller Vorsicht Gewohnheit, Bequemlichkeit oder gleich Resignation. Vielleicht können wir zumindest die Unklarheit darüber, was genau mit Zahlungsdaten geschieht, hier etwas beheben. Zunächst gilt es zwischen zwei oft verwobenen Arten von Sicherheit von Zahlungsdaten zu unterscheiden. Auch im gerade Gehörten schimmerten beide durch. Generell lässt sich festhalten, was uns Markus Unternährer, Soziologe der Uni Luzern, sagt.
So wie es heute aussieht, ist eigentlich Geld nur noch Daten. Die entscheidende Frage, wer diese Daten einsehen kann und ob die Daten aufgrund von Mustern irgendwie identifizierbar sind oder nicht.
Also wer kann aus Daten welche Rückschlüsse ziehen? Dann gibt es aber auch eine eher technische Sicherheit. Antonia Steigerwald, auch sie, Forschungsmitarbeiterin am Luzerner Soziologischen Seminar, stellt hierzu klar,
dass es auf einer technischen Ebene durchaus verhältnismäßig sichere Systeme gibt, also Tokenisierung mit Google und Apple, das hat irgendwie was mit einer Form von Sicherheit zu tun. Visa und Mastercard investieren wahnsinnig viel in Cybersecurity.
Beim digitalen Bezahlen geht es immer um mindestens zwei verschiedene Arten von Sicherheit. Antonia Steigerwald sagt,
ich würde vielleicht unterscheiden zwischen Sicherheit der Zahlung und Sicherheit der Privatsphäre oder der Person. Und klar, oft sind das die gleichen Daten.
Einfach gesagt, die Sicherheit der Zahlung schützt das Geld selbst. Also, dass eine Zahlung korrekt ausgeführt wird, dass kein Unbefugter sie manipulieren oder abfangen kann und dass nichts verloren geht. Man kann sich das vorstellen wie ein gepanzertes Geldauto oder ein Tresor. Der Fokus liegt also auf dem technischen Schutz vor Betrug, Diebstahl und Manipulation. Das wird als Datensicherheit diskutiert bzw. als Security. Die Privatsphäre hingegen schützt den Menschen hinter der Zahlung. Hier geht es nicht darum, ob das Geld richtig ankommt, sondern darum, wer überhaupt sehen darf, dass eine Transaktion stattgefunden hat oder wofür gezahlt wurde. Dieser Schutz ähnelt eher Vorhängen im eigenen Wohnzimmer. Es geht nicht darum, den Inhalt zu verteidigen wie ein Tresor, sondern darum, Bürgerinnen und Bürger und ihre, wie wir noch hören werden, aussagekräftige Zahlungshistorie vor unzulässigen Blicken und Zugriff abzuschirmen. Das ist eine Frage des Datenschutzes und wird auch unter dem englischen Begriff Privacy verhandelt. Halten wir also kurz fest. Hacking, Betrug, Raub sind primär Security-Probleme, Probleme der Datensicherheit. Aber selbst wenn die Zahlung technisch vor einem derartigen Zugriff Dritter sicher ist, verschlüsselt, geschützt, bleibt der Datenschutz, also Schutz des Zahlenden, eine weitere Aufgabe, die die Security nicht abdeckt. Bei Zahlungsdaten stehen Security und Privacy gar in einem nicht ganz einfachen Verhältnis zueinander. Denn paradoxerweise müssen zum Beispiel Zahlungsanbieter einige dieser privaten Daten anschauen, um unsere Zahlung sicher zu machen. Dazu Marek Jessen, ehemaliger Mitarbeiter des CVD-Projekts Geld als Datenträger.
Wenn beispielsweise meine Zahlungshistorie ein Stück weit einsehbar ist, um zu gucken, inwiefern da auffällige Zahlungsbewegungen sind, die möglicherweise nicht von mir getätigt wurden und worauf ich aber hingewiesen werden muss, damit nicht auf einmal mein Konto leergeräumt wird. Das heißt, um den Preis, dass man Sicherheit gewinnt, muss man ein Stück Privatsphäre aufgeben. Das ist ein sehr relevantes Dilemma, also weit auch über den Zahlungsverkehr hinaus.
Das gilt es im Kopf zu behalten, ist eine Abwägungsfrage. Aber die Beschäftigung mit Zahlungsdaten in dieser Folge widmet sich zunächst Fragen der Privacy, also des Datenschutzes, dem Schutz der Privatsphäre. Auf Fragen der Security kommen wir noch. Also, Datenschutz bei Zahlungsdaten. Zunächst, was genau sind überhaupt Zahlungsdaten? Und warum sind sie in Sachen Privatsphäre und Datenschutz potenziell besonders sensibel? Was lässt sich mit ihnen machen? Jeder Zahlungsvorgang ist zunächst einmal eine Übermittlung von standardisierten Datensätzen. Szenario, ich kaufe einen Kaffee, zahle ich nicht bar, dann hinterlasse ich Zahlungsdaten. Welche?
Bei diesem Punkt eigentlich nur der Betrag, das Datum bei einer Girokarte ist die Kontonummer und bei einer Visa, Mastercard, Debit sind das diese PAN, also die Personal Account Number, die weitergegeben wird. Und das ist an sich ein recht datensparsamer Vorgang.
Erst die Verknüpfung diverser Datensätze macht die Daten interessant. In einem bestimmten Mix und richtig sortiert gehört zu einem wahren Schatz. Um den zu heben, braucht es aber eine ganz bestimmte Datenalchemie. Und es braucht viele Daten. Denn je separater und vereinzelter ein Datensatz, umso weniger aussagekräftig, um nicht zu sagen wertloser, ist er. Aber je verknüpfter mit anderen Transaktionsdaten oder anderen Daten, umso aussagekräftiger.
Der Betrag, das Datum, würde so als der Basisdatensatz gelten. Und dann gibt es die Möglichkeit, darüber hinausgehende Daten zu erfassen, wie der Einkauf selbst, welche Produkte wurden eingekauft, im Online-Umfeld, dann auch mein Verhalten in dem Shop, inwiefern habe ich Sachen in den Warenkorb gelegt oder wieder rausgenommen, sodass dann da ein Stück weit der Kreativität kaum noch eine Grenze gesetzt ist.
Gleichzeitig wird im stationären Handel immer mehr Sensorik und Kameratechnologie verwendet, IP-Adressen werden getrackt, es gibt die unbedienten Läden, wo man irgendwie mit Apps scannt und die Experimente, wo mit Kameras Gesichter anonym wiedererkannt werden, wenn man ins Geschäft geht, Besucherströme getrackt werden. Also wenn du bei Rewe oder Edeka einkaufst, Lidl, die ganze Schwarzgruppe, die sind unglaublich weit, was das anbelangt. Aber auch da ist es von den Regularien her gar nicht so einfach, die Daten miteinander zu kombinieren. Ich glaube nicht, dass du mit irgendwas sicherer bist, vor wem auch immer, außer du zahlst bar. Und in dem Moment, wenn du eine Kundenkarte benutzt, dann wird ja sowieso wieder alles zusammengeführt, nämlich die Kassenlogs mit deinem Warenkorb.
Es ist also für Unternehmen interessant, Daten zum Umfeld von Zahlungsereignissen mit denen zum Zahlungsereignis zu verknüpfen, weil sie dann das Kauf- und Konsumverhalten ihrer Kundinnen und Kunden besser verstehen. Zahlungsdaten sind aber weitaus aussagekräftiger als unsere Surf-Historie online oder meine Laufwege im Laden um die Ecke und was ich mir dabei länger oder nur ganz kurz angeschaut habe.
Also das Besondere an Zahlungsdaten ist meiner Meinung nach, dass in die Daten eine Entscheidung von mir eingewoben ist. Soll heißen, ich habe ein wirklich großes Interesse, weil ich dafür Geld ausgegeben habe. Und das bietet Rückschlüsse auf meine Interessen grundsätzlich.
Ich habe mich über die Sensibilität von Zahlungsdaten auch mit Markus Monz, Redakteur bei CT mit Schwerpunkt Finanz-IT, unterhalten, der seit Jahren Zahlungsdienste analysiert und dabei gleichermaßen schaut, wie sie technisch funktionieren und wie alltagstauglich und verbraucherfreundlich sie sind.
Man kann auf ihre Vermögensverhältnisse schließen, man kann auf Vorlieben schließen, man kann sehr präzise Profile erstellen und sehr genau sehen, wo ihre Interessen liegen. Und dann wiederum kann man sehr genau Werbung darauf zuschneiden, die sie sehr punktuell erreicht. Und etwas dystopischeren Schritt weiter gedacht, man kann vielleicht politische Einstellungen erkennen, man kann auch sexuelle Orientierungen erkennen. Das sind alles Dinge, die man im Grunde genommen daraus herleiten kann. Und der KI-Einsatz, der macht dann möglicherweise noch Strukturen sichtbar, die man so als Mensch auf den ersten Blick gar nicht sieht. Deswegen ist der Schutz dagegen, gegen diese Auswertung, eben einfach eminent wichtig.
Gleichzeitig, quasi auf der Gegenseite, erinnert Markus Unternährer.
Was man momentan auch noch sieht, eben ist, dass viele dieser Daten eben auch noch in Silos sind und dass es auch schwer ist, diese Silos zu knacken.
Also, meine individuellen persönlichen Zahlungsdaten können sicher sein, aber doch Deutungen zulassen, sobald man sie im großen Stil sammelt und mit anderen Daten verknüpft. Okay. Aber dazu muss man ja wissen, wer hat oder sammelt die, wo sitzen sie in Silos, wo werden sie verknüpft und dann zu was genutzt. Dafür müssen wir uns die diversen Anbieter, Zahlungsmöglichkeiten und Abläufe anschauen. Lange gab es Bargeld, Girocard und ein paar Kreditkarten. Heute konkurrieren zahllose Fintechs, Neobanken und Händler mit eigenen Apps und Wallets um die Gunst der Kunden. Über dem Gewimmel thronen einige wenige, alle in den USA ansässige Riesenplayer. Apple, Google, PayPal und die enorm langlebigen Visa und Mastercard. Viele von ihnen fungieren gar als Gatekeeper. Sie kontrollieren den Zugang zu Märkten, Nutzern oder Infrastrukturen. Wer im Internet etwas anbieten oder auch kaufen möchte, kommt an diesen Diensten quasi gar nicht vorbei. Was wissen wir über die Zahlungsanbieter und was sie unterscheidet? Auch in der Frage, wie sie mit Daten umgehen. Olivia Schäfer hat gefragt, was man so über die Unterschiede wisse und denke.
Nein, kann ich tatsächlich keine Aussage drüber treffen.
Ja, aber ich habe bis jetzt nicht so stark darüber nachgedacht.
Ich habe mich noch nicht damit beschäftigt, weil ich ehrlich gesagt keinem so richtig über den Weg traue. Ja, ich bin Mitte 60 und bin halt nicht so aufgewachsen mit diesen Systemen und deswegen, nee.
Ich war mir da auch nicht im Klaren drüber. Ich habe Markus Monz erstmal gefragt, ob und wenn warum es sich lohnen würde, genauer hinzusehen.
Abhängigkeiten und Wettbewerbssituationen spielt immer eine Rolle. Da finde ich es auch wichtig, dass Menschen das wissen. Das hat im Moment des Zahlens natürlich keine Auswirkung. Aber die Tatsache, dass PayPal zum Beispiel ungefähr ein Drittel Marktanteil mittlerweile hat, im Online-Handel, wohlgemerkt, im stationären Handel ja nicht, das hat natürlich eine Wirkung. Und PayPal ist teuer für Händler. PayPal ist ein bisschen besonders, was den Umgang mit Daten angeht. Und es ist natürlich nicht verkehrt zu wissen, was habe ich für Alternativen.
Aber lohnt sich für den privaten Nutzer die Mühe, hinter die Kulissen des digitalen Bezahlens zu schauen?
Wenn Ihnen Datenschutz wichtig ist, dann sollten Sie schon die Frage stellen, was passiert jetzt eigentlich? Eine Zahlung dauert, wenn es hochkommt, 1-2 Sekunden und in dem Zeitraum passiert im Hintergrund sehr viel. Zum Beispiel auch eine Betrugsprüfung. Auch dafür braucht es einfach Datenpunkte. Aber ohne Betrugsprüfung und auch Geldwäscheprüfung zum Beispiel sind gesetzlich vorgeschrieben, geht es eben einfach gar nicht. Dann der nächste Punkt ist, wer gibt ihre Daten möglicherweise nach außen, also an Dritte weiter?
Zugleich müsse man die Lage auch nicht dramatisieren. Jedenfalls nicht hier in Europa.
Also eigentlich wird mit Daten da schon sehr eingeschränkt umgegangen, weil Gesetzesvorschreiben, aber auch aus Sicherheitsgründen. Aber manche nutzen sie ja eben stärker oder weniger stark. Also PayPal hatte ich vorhin erwähnt. Klarna ist übrigens auch so ein Spieler, wo man halt gucken muss, weil die haben ja auch ihr eigenes Portal oder ihren Marktplatz. Muss man dann eben immer entscheiden, will man das, wenn man datenschutzbewusst ist. Muss man eben einfach gucken, was passiert da im Hintergrund. Wenn einem das egal ist und es nur auf Komfort ankommt, ja, dann kann man im Grunde genommen danach gehen, was komfortabel ist. Und beim Thema Sicherheit nehmen sie sich eigentlich alle nichts. Also im Grundsatz sind alle Zahlungsdienstleister sicher.
Panik also unbegründet. Das ist schon mal gut. Was passiert nun konkret im Hintergrund, wenn ich digital zahle?
Wir können nicht reingucken. Also auch für uns ist das ein Stück weit eine Blackbox, was da tatsächlich passiert, was da abläuft. Normalerweise, wenn Sie eine Zahlung haben, haben Sie ein sogenanntes Vier-Parteien-System. Sie haben die Kundin, den Kunden, Sie haben die Händlerin, den Händler und jeweils die Banken von beiden.
Marek Jessen führt zum Vier-Parteien-System weiter aus.
Eine fünfte Partei ist mindestens noch dabei und das ist das Kartennetzwerk. Also im deutschen Kontext wäre das die Girocard und aber deutlich bekannter Visa, Mastercard, die entsprechend die Kommunikation übernehmen. Und weil das aber auch nicht so hinreichend ist, musste man eigentlich noch den Zahlungsdienstleister hinzuziehen, weil ich zeige ja nicht meinem Händler die Karte und der sagt, ah, schöne Karte, sondern die wird ja registriert von dem Terminal, um die Daten zu erfassen, um wiederum das an den Acquirer zu senden, um dann diesen Gang weiterzugehen hin zu meiner Bank. Also Acquirer in der Regel Händlerbank, pauschal gesagt, und dann aber mit der Möglichkeit auch noch einen Zahlungsdienstleister mit dabei zu haben.
Bei digitalen Zahlungen entsteht also ein ziemliches Dickicht. Kunde, Kundin, Kundenbank, Kartensystem, PSP, Händlerbank, Händler. Je nach Zahlungsmittel kommen zusätzliche Akteure wie Cloud-Anbieter, Betrugspräventionssysteme oder Marketingpartner dazu. Damit steigt die Zahl der Stellen, die Einblick in Transaktionsdaten haben. Während beim Bargeld nur Käufer und Verkäufer beteiligt sind, entsteht digital ein Geflecht von Knotenpunkten, zwischen denen Daten zirkulieren. Das macht Zahlungen komfortabler, aber auch datenintensiver. Die Daten sind nun kein klassisches, sondern ein zusätzliches Feld für Zahlungsdienstleister, um Profit zu erwirtschaften. Klassischerweise generieren sie ihren Umsatz über Gebühren, Transaktions-, Kredit-, gegebenenfalls Strafgebühren, die für Kundinnen und Kunden, Händlerinnen und Händler bzw. für beide Seiten anfallen. Allerdings, die Konditionen unterscheiden sich, sind natürlich ein enorm wichtiger Teil des Zahlungsmarktes, aber gerade die Händlerseite ist uns Endkunden eher selten vertraut, gehört aber zum Gesamtbild dazu.
Bei PayPal hängt es auch ein bisschen davon ab. Sind Sie ein großer Händler mit vielen Umsätzen, dann zahlen Sie weniger, dann können Sie individuell was aushandeln. Kleine Händler haben da nicht so viel Verhandlungsspielraum. Kreditkarten und vor allen Dingen eben auch die Debitkarten von Mastercard und Visa, das ist günstiger geworden, wenn man sich die Tendenz anguckt, wobei beide Unternehmen auch sehr erfinderisch daran sind, neue Gebühren einzuführen, die dann an Sie selber gehen. Es gibt ja zum Beispiel auch einen Anteil der Gebühr bei einer Kreditkarten- oder Debitkartenzahlung, übrigens auch wenn Sie die Girocard nehmen, geht an die Bank, die Ihnen die Karte ausgegeben hat. Das ist aber gedeckelt. Also da hat die EU eine Grenze eingezogen, 0,2% für Debitkarten, 0,3% für Kreditkarten. Da gehen die natürlich nicht drüber, aber Mastercard und Visa haben eben diese Vergünstigung erstmal mitgetragen, auch um den Markt besser zu durchdringen. Also das wäre zumindest meine Interpretation. Und jetzt, wo sie merken, sie sind im Markt ziemlich gut angekommen, drehen sie jetzt wieder ein bisschen die Gebührenschraube nach oben. Sie machen immer noch Angebote, damit die Händler, die es noch nicht haben, draufgehen. Die machen das schon relativ geschickt, muss man ehrlicherweise auch sagen, das ist einfach sehr vielseitig. Und die Girokarte oder EC-Karte, wie sie oft noch genannt wird, die ist für Händler natürlich sehr günstig. Also muss man einfach sagen, das ist ein extrem günstiges Zahlungsmittel. Es ist auch aus Datenschutzsicht eines der unbedenklichsten, weil die Daten halt in Deutschland bleiben. Wenn sie es im Ausland einsetzen, dann laufen sie über die Schienen von Mastercard oder Visa. Das ist dieses sogenannte Co-Badge, was damit drauf ist, Maestro oder VPay. Oder mittlerweile haben sie ja auch Kombikarten, wo dann eine Debitkarte von Mastercard oder Visa mit dabei ist. Darüber funktioniert das dann im Ausland. Im Inland wird der Händler das normalerweise so eingestellt haben, dass er Girocard nimmt, weil es halt einfach deutlich günstiger ist.
Die Girocard ist ein Erfolgsmodell, eine deutsche Errungenschaft, wenn man so will, die es so in anderen europäischen Ländern nicht gibt. Allerdings ohne Online-Bezahllösung, ergo der Siegeszug von PayPal und Co. In anderen EU-Ländern sind Master und Visa ungleich dominanter. Andere Länder hingegen haben eigene Insellösungen, die gerade vor allem für den Onlinehandel gedacht waren. Ideal in den Niederlanden oder Twint in der Schweiz. Von Gebührenfragen und länderspezifischen, bisher nicht grenzübergreifend funktionierenden Bezahllösungen zurück zu den Zahlungsdaten. Ich habe Markus Mons nach den Extremen gefragt, also welche Zahlungsverfahren sind besonders datenarm oder eben gerade nicht.
PayPal weiß, was sie bei einem Online-Händler im Einzelnen gekauft haben. Also die geben die Daten nicht an Dritte raus, soweit ich weiß, jedenfalls nicht. Aber man muss sich klar machen, die Daten können unter Umständen auf Servern in den USA landen. Sie können eben auch gezielt Werbung an Sie damit schalten, so werden Sie das nicht deaktivieren. PayPal hat noch einen weiteren Nachteil, ist für Händler halt sehr teuer. Das wirkt sich auf Ihre Preise dann aus, die Sie am Ende bezahlen. Ich würde PayPal da in die Gruppe der Zahlungsdienstleister einordnen, wo ich doch schon am skeptischsten bin. Also Sie haben viele Vorteile, muss man auch sagen. Es ist komfortabel, ist schnell eingerichtet, ist sehr verbreitet und es hat eben den Käuferschutz. PayPal ist als Vollbank lizenziert und unterliegt eben den entsprechenden Regelungen. Und PayPal unterliegt natürlich auch der DSGVO. Also es ist jetzt nicht so, dass das eine komplette Datenschleuder ist, aber wenn man das einordnet, würde ich PayPal schon immer noch auf einem einigermaßen akzeptablen Niveau, bis auf die genannten Ausnahmen, schon auch als vertrauenswürdig einstufen.
PayPal ist also nicht datenarm. Der Erfolg von PayPal gerade in Deutschland hat insofern etwas Paradoxes, so Antonia Steigerwald.
Datenschutz ist so ein Thema in Deutschland. Ich kenne kein Land, wo das dermaßen durchdiskutiert wird. Alle wollen bar zahlen, damit sie nicht überwacht werden können, aber sie nutzen PayPal.
Was ist mit der anderen Seite des Spektrums?
Auf der anderen Seite würde ich Bezahlverfahren sehen, die wirklich möglichst nah am Konto laufen. Also beispielsweise eine Lastschrift oder generell eine Überweisung ist immer eine relativ datenarme Geschichte. Vero wäre jetzt auch so ein Beispiel, weil es eben Konto zu Konto basiert ist und rein innerhalb europäischer Banken läuft und weil das Konsortium und die European Payments Initiative, quasi die Durchführungs- und Marketinggesellschaft dieses Konsortiums, eben auch klar sagt, wir nehmen keine Player von außerhalb Europas auf.
Das Projekt europäischer Banken und Zahlungsanbieter Vero, 2024 gelauncht, zielt darauf ab, langfristig der amerikanischen Konkurrenz Paroli zu bieten und statt der genannten nationalen Insellösung den europäischen Zahlungsmarkt sukzessive zu integrieren. Keine Kleinigkeit. Ab 2026 soll auch zum Beispiel Ideal aus den Niederlanden langsam in Vero integriert werden. Es soll gerade im E-Commerce und Onlinehandel konkurrenzfähig und billiger sein.
Wenn ich mit Händlern und Dienstleistern für Händler spreche, dann höre ich da viel Positives. Es wird nicht so günstig wie die Girocard werden. Das Gebührenniveau wird knapp unterhalb der Debitkarten von Visa und Mastercard liegen am Ende für Händler.
Kontonah ist Vero, da es auf SEPA Instant, dem Echtzeitüberweisungsverfahren, basiert. Und Kontonah ist insofern datenarm, als, wir erinnern uns, dieses Zahlungsdatum erstmal nur Zeitpunkt, Betrag, Zahlungskanal und gegebenenfalls Händlerkennung beinhaltet. Klassische Geschäftsbanken, sofern sie dort ihr Konto führen, gehen eher restriktiv mit Daten um. Sie erfüllen alle rechtlichen Anforderungen wie Betrugsprävention und Risikomanagement, aber oft bleiben die Daten in Silos. Cybersecurity hat Priorität. Das Geschäftsmodell der klassischen Geschäftsbank ist jetzt nicht, aus den Daten ihrer Kunden Profit zu schlagen. Vertrauensbildung und Kundenbindung qua Diskretion hat Vorrang. Für Neobanken und Fintechs hingegen spielen Zahlungsdaten eine größere Rolle. Sie können Schlüsse aus früheren Zahlungen ziehen. Außerdem erfassen sie App- und Gerätedaten wie Standort, Gerätetyp oder Nutzungsverhalten. Im Vergleich zu einer normalen EC-Zahlung, bei der nur Betrag, Händler und Datum übermittelt werden, entsteht so ein deutlich aussagekräftigeres Profil. Anhand solcher Daten soll das Kundenerlebnis verbessert und personalisiert, neue Einnahmen generiert und Kunden gebunden werden.
Da sind es auch die Zahlungsdaten, die Kassenloks oder die Vielfliegermeilen und so weiter. Also diese ganzen Zahlungsdaten werden natürlich verwendet für das ganze Thema Personalisierung. Das ist auch nicht super neu. Was vielleicht Neues ist, wo gibt es neue Geschäftsmodelle, neue Märkte, wo diese Zahlungsdaten monetarisiert werden? Da hat sich jetzt so ein neues Feld aufgetan, wo die tatsächlich Unsummen verdienen, indem die Daten mit Dritten monetarisiert werden. Also Klarna ist ein typisches Beispiel. PayPal geht in die Richtung Revolut. Diese ganzen Media-Networks, in denen eigentlich Media-Kampagnen auf der Basis der Zahlungsdaten innerhalb der Plattformen und Netzwerke von Zahlungsdienstleisterinnen, Zahlungsintermediären und auch Händlerinnen quasi aufgemacht werden.
Daten werden dabei aber nicht verkauft.
Die verkaufen keine Daten, genauso wie Facebook und Google keine Daten verkaufen, sondern die werden eigentlich innerhalb des Unternehmens monetarisiert.
Diese Zahlungsdaten gehen nicht an Dritte außerhalb, sondern die Daten werden innerhalb der Plattform für Angebote an die Werbetreibenden genutzt und so zu Geld gemacht.
Klarna ist eines der Unternehmen, die es offenbar geschafft haben, die Einsicht in Warenkörbe auszuhandeln mit Händlern. Also dass die sehr viele Daten darüber haben, was die Leute effektiv kaufen. Klarna oder vielleicht auch PayPal, die werden eigentlich zu Werbeplattformen oder aufgrund ihres privilegierten Zugangs zu Daten und zu Händlern eben auch, sozusagen ihre Rolle als Intermediär neu besetzen. Nicht nur Geld, sondern auch Werbung.
DSGVO-konform sammeln und nutzen Anbieter wie Klarna, N26 oder Revolut umfangreich Daten zu Käufen, Bonität und Nutzerverhalten und gründen ihren Erfolg auf Nutzerfreundlichkeit und innovative Services. Und die großen Kreditkartengiganten aus den USA, Mastercard und Visa?
Die sind letztendlich die zertifizierten Botschafter zwischen meiner Bank und der Händlerbank. Das heißt, die bieten den gesicherten Informationsaustausch oder zwischen diesen beiden Punkten in der Zahlungsverkehrskette und lassen sich das auch was kosten. Primär aus Sicherheitsgründen, weil das ist deren Geschäftsmodell. Sie bieten sichere Zahlungsmöglichkeiten an. Und wenn sie Daten verwenden, dann nur in aggregierter Form.
Ein riesiges, großes Geschäftsfeld, wo auch Klarna mit drin ist und natürlich Visa und Co., ist dann die Bereitstellung von Analysen, also von aggregierten Informationen aus den Daten.
Sie nutzen das ihnen zur Verfügung stehende enorme Datenvolumen für Marktanalysen, Branchenüberblicke und Konsumtrends. Anders als Klarna und Co., nicht für persönliche Profile einzelner Kunden. Apple Pay und Google Pay hingegen speichern wenig Zahlungsdetails. Weil die eigentliche Transaktion über Banken oder Kartenanbieter läuft und sogenannte Tokenisierung die Kartennummer schützt. Die Zahlung selbst allerdings erzeugt dennoch Datenpunkte, die sie mit ihren Ökosystemen verknüpfen können. Bei Google ist klar, dass Daten zumindest teilweise ins Werbegeschäft einfließen können. Apple dagegen betont, möglichst wenig zu speichern.
Google zum Beispiel nimmt sich relativ große Freiheiten raus, was es mit Standortdaten und so weiter machen kann. Apple schröpft dafür ihre Bank, was dann indirekt auch wieder auf so Themen wie Monatsgebühren durchschlagen kann. Das muss man halt eben auch immer wissen.
Daten sind also heute ein echtes Pfund, mit dem wir oft schon teils unbewusst bezahlen. Gleichzeitig ist dieser Umstand jetzt nicht automatisch ein Datenschutzalbtraum. Entscheidend ist vielmehr zu wissen, dass Kaufentscheidungen deutlich mehr über uns verraten als bloße Surf-Historie oder Likes auf Instagram. Aber auch, dass es einiges braucht, um diese Erkenntnisse aus ihnen ziehen zu können. Dazu müssen solche Zahlungsdaten mit anderen Datenquellen verknüpft und systematisch ausgewertet werden.
Diese Gefahr des gläsernen Bürgers und so, das kennt man aus den 80er und 90er Jahren. Die digitale Ökonomie hat diese Idee, dass Daten über Kunden, Kundinnen, dass das irgendwie etwas Wertvolles ist und dass man damit etwas machen kann, neu befeuert.
Schon in den 90ern, ich glaube, das waren die Kreditkartenfirmen, die gesagt haben, sie können anhand von Zahlungshistorien voraussagen, ob sich Paare trennen werden zum Beispiel.
Um solche Aussagen treffen zu können, dafür braucht es aber einiges. Saubere Daten, leistungsfähige Technik, fachliches Verständnis diverser Art. Nur so lassen sich verlässliche Schlüsse ziehen. Die Aussagekraft der Daten hängt erstens von der Menge und Güte der Daten und zweitens der Fähigkeit ab, sie überhaupt in Beziehung zu setzen und zu interpretieren.
Das Schwierige ist, diesen Wert daraus zu schöpfen und sie zu analysieren. Das ist wieder wahnsinnig ressourcenaufwendig, Finanzen, Zeit, Expertise. Das finde ich ist ein wichtiger Unterschied, der oft verkannt wird. Also dass es eben nicht alle können und dass die Akteure, die das tun, auch gleichzeitig irgendwie fast schon Gefahr laufen, Monopolstellung zu bekommen.
Und bei Entwicklungen in diese Richtung ist nun wirklich Vorsicht geboten. Carolina Melches von Finanzwende Recherche, Referentin für Digitalisierung, die eine Studie zur Big Tech im Finanzwesen vorgelegt hat, warnt.
Es ist eine extrem große Gefahr, wenn gerade Big Tech an diese Zahlungsdaten herankommen, denn Big Tech haben schon einen riesigen Datenspeicher aus unterschiedlichsten Diensten, aus ihren sozialen Medien, aus ihrem E-Commerce. Wenn dazu noch Zahlungsdaten hinzukommen, dann wird der Verbraucher, die Verbraucherin quasi zur gläsernen Person und Vorlieben und auch Verhaltensmuster können antizipiert werden. Das kann wiederum genutzt werden, um Werbung zu personalisieren. Und das hat natürlich dann auch mittelfristig Auswirkungen einerseits auf die informationelle Selbstbestimmung der einzelnen Person. Und gleichzeitig kann Big Tech natürlich seine Angebote extrem optimieren.
Aber da würden jetzt natürlich einige sagen, ja, dann kriege ich halt bessere Werbung.
Es passiert ja nicht nur auf der Ebene der Werbung, dass es personalisiert wird. Wenn wir uns unseren Feed angucken, sei es bei Facebook, bei Instagram, bei LinkedIn, da können wir natürlich sehen, dass die ganzen Inhalte immer mehr auf uns zugeschnitten werden. Und das läuft natürlich auf einen Moment heraus, bei dem wir wirklich nur noch den Content zugespielt bekommen, die Werbung, die ganz maßgeschneidert auf unser Profil passt. Und da stellt sich dann natürlich doch wieder die Frage, wie viel freie Entscheidung habe ich eigentlich?
Sollten wir da also Unterschiede machen, je nach konkreter Praxis? Werfen wir da Unternehmen zu Unrecht in einen Topf?
Ich wäre grundsätzlich allen Unternehmen, die zu viel Marktmacht besitzen, gegenüber skeptisch, denn dieses Ausmaß an Macht ist extrem schwer zu kontrollieren aus demokratischer Perspektive und deswegen immer eine Gefahr für demokratische Systeme und für liberale Demokratien.
Wir haben in dieser Folge gesehen, Zahlungsdaten sind deshalb so sensibel, weil sie Entscheidungen für Dinge abbilden. Einzelne Datenspuren mögen noch harmlos sein, verknüpft über Zeit, entsteht jedoch ein präzises Profil. Und bei neuen Zahlungsdienstleistern und Plattformen beobachten wir eine Bewegung hin zu immer datengetriebeneren, innovativen Geschäftsmodellen bis hin zur Transformation zur Werbeplattform. Problematisch wird es dort, wo diese Verknüpfung nicht mehr beim einzelnen Dienst endet, sondern über ganze digitale Ökosysteme hinweg stattfindet. Das war's für heute und ich danke ganz herzlich meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern Marek Jessen, Carolina Melches, Markus Mons, Antonia Steigerwald und Markus Unternehrer und für die Mitarbeit von Olivia Schäfer. Und weitere Infos zu unseren Gästen und Themen und unserem Projekt wie immer in den Shownotes und auf unserer Webseite efin-und-demokratie.de. Bis zur nächsten Folge von Sicheres Geld im Netz. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.